ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat.
Simon, Cola und Chips. War aber tatsächlich so, wie wir eben schon gesagt haben, als Jugendlicher, es gab nichts Schöneres. Ich habe mich heute schon mit einem Kumpel einmal darüber unterhalten. Es gab wirklich wenig Sachen, die so geil waren, wie Freitagnachts oder Samstagnacht halt einfach damit mit dem Gedanken, glückselig zu sein, Alter, morgen muss ich nicht in die verhasste Schule und halt einfach eine 1,5 Liter handwarme Cola-Flasche und irgendwelchen Billo-Chips oder so fressen und RTL Samstagnacht oder die Wochenshow mit Zurück zu Glück, danke Anke, gucken. Es war eine schöne Zeit.
Ich habe mit meinem Kumpel Lars früher, der ist ein, zweimal die Woche vorbeigekommen und wir haben dann gekifft. Und dann haben wir so South Park und sowas geguckt oder was auch immer gerade so im Fernsehen kam, Pizza bestellt und dann haben wir ungelogen Nüsse vom Balkon geworfen, bekifft. So. Wir haben halt so einen Sack gemischte Nüsse gekauft, so, ne? Walnüsse, alles Mögliche. Und dann immer, wenn unten Leute vorbeigegangen sind, irgendwo in die Nähe dieser Leute einfach so eine Nuss geschmissen. So, ja. Und das war natürlich, und dann haben die Leute immer gezuckt und manchmal auch eine Einkaufstasche fallen lassen oder so.
Das waren die goldenen Zeiten, Simon. Ne? Heutzutage kann sich ja so gemischte Nüsse keinen Schwanz mehr leisten. Du weißt ja, gerade in den USA, ich bin ja großer Nussfreund.
Ich auch.
Bin ich bekannt für. Ja, echt ist das so. Ja. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Nee, schön, dass ich dich dran habe.
Noch nie über unsere Nüsse gesprochen, ja.
Was ist deine Lieblingsnuss?
Oh, da fragst du jetzt aber was. Also ich mag Mandeln sehr gerne.
Oh, mega, Alter. Aber am liebsten auch so ungewürzt, einfach plain.
Plain, so, ja, plain sind geil. Ja. Was mag ich noch für Nüsse? Weißt du, Erdnüsse, die man selbst noch aus der Schale rausbrechen muss.
Wir verstehen uns, Simon. So, das ist das Allergeilste. Finde ich auch richtig, richtig stark. So, wie stehst du? Du hast ja nun auch eine Zeit lang mal im Süden gelebt. Ich weiß nicht, ob wir das mal thematisiert haben. Wie stehst du zu Boiled Peanuts, die natürlich in Florida und Georgia und South Carolina die mega Lifestyle ist? So?
Einmal probiert und nicht so richtig drauf steil gegangen, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen so, cool, weiche.
Weirded out.
Ist so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Schal, die haben so ein bisschen Schal geschmeckt.
Für Leute, die es nicht kennen, also es ist in den Südstaaten mega Ding, Boiled Peanuts. Gekochte, also oft so Slow Cooking über viele, viele Stunden, halt einfach Erdnüsse noch in Schale. Einfach kochen und oft dann halt auch so mit so geilen Rezepturen, entweder einfach nur Salz oder halt auch Cajun, also richtig schön scharf. Und das erste Mal, dass ich die gekriegt habe, war ein Test von meinem Schwiegervater. Als ich ihn zum ersten Mal sah, wollte er testen, wie Southern ich denn wirklich bin. So, und hat mir so eine eklige, zermatschte Erdnuss gegeben. Und die war halt auch nicht so geil. Und ich ist auch immer noch ein Lacher in meiner Familie, weil ich ihn angucke und sagt so, warum sollte man das einer perfectly fine Erdnuss antun? So. Aber es ist dann wirklich passiert, ich habe Boiled Peanuts lieben gelernt. Und das ist ja auch so ein Südstaaten-Ding, das wirst du kennen, natürlich sehr gut sogar, dass alles immer an der Straße verkauft wird. Wassermelonenstand, Boiled Peanuts, Fresh Veggies. Wenn irgendjemand was gerade hat, was er loswerden will, wird da keine verkackte deutsche Lizenz oder Gewerbeschein. Da stellt man sich einfach an die Straße und dann wird das vercheckt. Und das ist eigentlich eine Kultur, die mir mega gut gefällt. Und wenn ich immer irgendwo vorbeikomme und es gibt Boiled Peanuts, halte ich fast immer. Weil ich habe mich wirklich, ich stehe mittlerweile wirklich mega drauf. Und auch als Buzzy neulich wieder da war, wir kaufen auch gerne diese scharfen, die so ein bisschen spicy sind, die Cajun, so, die sind schon geil.
Das war mein Test auch, weil ich mag ja scharfes Essen auch sehr gerne und ich habe dann gehofft, dass scharfe Boiled Peanuts für mich quasi der Gateway in die Boiled Peanuts sind, aber vielleicht waren die auch einfach nicht gut. So, weißt du, wie ich meine? Vielleicht hatten die immer nichts drauf.
Kann total passieren. Es gibt geile, holst dir manchmal so, ich meine, weißt so, das ist ja immer so Himmel und Hölle mit Berlin. Viele Berliner schwören ja immer so mega drauf, dass man in Berlin an jeder Ecke für wenig Geld total geil essen kann. Mhm. Die Wahrheit ist, das ist nicht ganz falsch, aber man kann halt auch an jeder Ecke für sehr wenig Geld total in die Scheiße greifen. So, ne? Und ich habe schon beides in Berlin. Ich habe in wenigen Plätzen so geil gegessen wie Berlin. So wirklich coole, coole Sachen, aber halt auch schon die schrottigsten, erbärmlichsten, frechsten und dreistesten Falafel meines Lebens. Morgens um 4 irgendwie zermatschte Scheiße. So, und ja, sag, ja, könnte ich ein Falafel bitte? Und dann kriegst du halt so zermatschte Falafel, lauwarm mit nur Zwiebeln, keine Soße. Und dann so, Ja, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Warum machst du Stress in meinem Laden? So, weißt du, das ist halt auch sehr Berlin, so, weißt du? So, ja, aber ich habe doch gesagt, mit alles. Ja, mit alles, was wir noch übrig haben. So, ne? Echt, fuck you.
4 Uhr morgens Falafel bestellen ist allerdings auch sportlich, muss ich sagen. Aber
in
Falafel,
Berlin muss das abkönnen.
Ja, aber Falafel ist auch so, muss ich sagen, Falafel hat echt so eine riesen Spannweite von absolut unterirdisch, vertrocknet. Es ist wie Sandessen. ist so wie zwischen Scheiße am Schuh und absolutes Gourmet-Essen. So eine Riesenspannweite an
beides schon Qualität. Probiert. Klar, ne? Alles, jeder Snack kommt zur richtigen Zeit. Aber das Ding ist ja, Simon, so, das wirst du halt auch kennen. Besonders schlechte Falafel habe ich schon sehr oft beim Catering bekommen. Wenn sich irgendein Club, also so, die wollen sich was ganz Fetziges einfallen lassen, wir haben ja schön Falafel gemacht, weil das esst ihr Vegetarier doch so gerne. Mhm. Ah, oh, und dann gibt es halt diese aus dieser Fertigpaste, so, ne? Und das schmeckt natürlich, wie du gesagt hast, wie eine alte Zeitung, wie eine alte Berliner Zeitung. Und nichts ist so alt wie Falafel von gestern oder die Zeitung von gestern.
Was mich gerade noch, wo wir über Boiled Peanuts gesprochen haben, eine amerikanische anscheinend Spezialität, die mir auch überhaupt nicht reingeht, wo wir schon bei Sachen sind, die man nicht unbedingt in Wasser aufweichen oder aufkochen muss. Ich war mal in New York. Ich will meinen 2015 direkt nach meinem Umzug bin ich nach New York geflogen, um mit John abzuhängen und eine Show zu sehen. Und der hat mich zu so einer traditionellen, so einer Gaststätte gebracht. Und deren Spezialität waren so Sandwiches, ich glaube mit Roastbeef oder irgendwas, und da waren die waren gedippt, die Brötchen waren gedippt in so einer Fleischbrühe, und das ist scheinbar, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Alter, ich fand das so ekelhaft, ey. Also erstmal ist natürlich die Hände wie Sau, ja, ist ja klar. Und dann kriegst du dazu auch
Sauklauen.
Die Dinger sind ja schon, soaked quasi, ja, in dieser Fleischbrühe, diese Brötchen. Und dann stellen die dir noch immer so eine Schüssel mit warmer Fleischbrühe hin, damit du dein Fleischbrötchen mit den, wo auch sonst nichts drauf ist, ja, da ist nur Fleisch drauf, und dann hast du so diese zwischen so zwei Brötchenhälften, und dann sollst du das auch noch weiter in so eine Soße tunken. Und ich habe so 3 Bisse davon genommen und meinte so, Alter, ey, fuck off. Kannst du keinem andrehen.
Ich muss sagen, es klingt leider geil, aber ich habe es auch noch nie gegessen. Also ich rede ja sehr viel über Fleisch. Vor allen Dingen, das hat natürlich bei mir auch immer so eine Faszination und so eine alte Sehnsucht, ne? Eine gute Frikadelle, wie der Norddeutsche sagt, oder halt auch eine richtig gute Tankstellenbock. Hier reden wir mega oft drüber. Das hat meine Liebe und Faszination für diese Essgegenstände, wie ich sie nennen möchte, hat natürlich überhaupt nicht an, also es ist über die Jahre nur mehr geworden, weil ich seit, 23, 24 Jahren kein Fleisch gegessen habe, so, ne? Aber natürlich hört die Romantik nicht auf, so, weil nichts ist so romantisch wie eine schöne Bockwurst oder eine Frikadelle, so, ne? Und, ist auch die Lieblingsszene vom ersten Otto-Film, Otto der Film von 1985, wo er zu seinem Lieblingsrestaurant geht und Otto macht ihm die Geburtstagsfrikadelle mit der Kerze drin. Mhm. Der Typ so kriegt Otto die Frikadelle. Ich finde, es klingt eigentlich ganz geil. Wie stehst du zu Philly Cheesesteak? Auch ein Ami-Klassik, wo wir schon dabei sind?
Ist auch nicht so ganz meins, muss ich sagen. Also ich hatte einmal ein ganz gutes und einmal ein sehr schlechtes, aber ich finde, grundsätzlich ist es so, ist es, glaube ich, nicht mein Vibe von Essen so. Weißt du, mein Lieblingsessen ist Sushi und Ramen.
Und Bockwurst.
Tankstellenbockwurst. Also natürlich, also so. Ich bin quasi, ich würde eine Tankstelle eröffnen, nur. Also neben meinem Haus, nur damit ich jeden Tag dann eine Bocki essen kann. Nee,
ist, für mich ist auch nicht. Auch ich höre das Wort einfach so gerne aus deinem Mund. Ich würde das gerne so als meinen Weckruf machen. Hanno, Bocki. So, wie du das natürlich sagst. Ich finde Ramen massiv über so Ramen-Nudeln massiv überschätzt, und ich bin froh, dass der Hype langsam stirbt.
Aha.
Ich gebe dir recht, dass das total geil sein kann, aber habe ich auch schon massiv underwhelming gegessen. Sehr, sehr oft leider. So, gerade in Deutschland, muss man sagen.
Ich habe nicht oft in Deutschland Ramen gegessen, muss ich sagen. Bester Ramen, den ich jemals hatte, war Silver Lake Ramen in L.A. Tonkotsu Ramen war der Oberknaller. Aber ja, ist so ein Ding. Ich weiß auch nicht. Ich bin da auch sehr picky, was das angeht. Aber ja, ich mag Ramen sehr gerne. Ich habe auch früher schon echt als Kind, wirklich als Kind, diese Instant-Ramen gefressen.
Wie hießen die denn immer noch?
Nong Shim.
Yum-Yum kennst du auch noch, oder?
Yum-Yum war das Billige, ja, ja. Yum-Yum war der Billig-Scheiß.
Aber was, sie hat in so einem Assi-Kindergarten gearbeitet früher, wo nur so Assi-Kids waren und so, Alter. Und die Kids, die haben früher halt immer ganz normal so von ihren Eltern halt einfach so eine Packung Yum-Yum mitgekriegt, um die halt einfach, halt dich fest, trocken zu fressen. Da, total so schön, schön so ein Yum-Yum auf die Hand und dann will ich irgendwie, dann braucht ihr hier vor 20 Uhr bitte auch nicht mehr zu Hause ankommen. Mama will in Ruhe zu Hause rauchen.
Ja.
Schön die Lux oder die HB100er. und das sind dieselben Eltern, die auch sagen, mach dir ein schönes Huba-Buba warm.
Ja.
So, weißt du, so, einfach mal so als Mittagessen. Viel zu krass, ey. Als ich das erste Mal gesehen habe, diese kleinen Kinderhände und diese kleinen zerrotteten Milchzähne, die an diesem Yum-Yum-Block nagen, ich konnte es nicht fassen. Und die richtig harten Kids gießen sich dann auch noch das trockene Pulver hinterher ins Maul. Alter, so hart, ey.
Ich hatte Leute in der Schule, auch in der Oberschule, die haben genau das gemacht. Die haben allerdings die Nudeln, glaube ich, in der Packung so zerbröselt und dann das Zeug einfach, das trockene Pulver und dieses komische Öl einfach oben reingekippt, Alter. Und dann so verbröselt und dann haben die das so gefressen, so aus der Tüte sich Alter.
Das war aber auch dein Gothic-Freundeskreis, so, ne? Die waren Kummer gewöhnt.
Nee, das waren nicht meine Goths. Die waren Kummer gewöhnt, aber ich glaube, anderen Kummer, selbstgefehltes Elend.
Wenn man, kennst du ja, wenn man zu Mera Luna fährt, unser aller Lieblingsfestival, kennst du natürlich, das Gothic und Wave-Treffen, so, da gibt es ja nur Yum-Yum, ne? Da gibt es gar keine andere Fressenstände.
Aber auch
nur
halt trocken.
Immer nur so trockenen, ja klar, da gibt es einmal Ramen und dann ist da so ein Typ, der dir jetzt so mit der Flosse zerbröselt und dann kostet das 11 Euro. Wie ist es so, wenn wir schon über Snacks reden, so von wegen, also wir versetzen uns back in die 90s, wir gucken uns irgendwie, es ist Wochenende, Buzzy, habe ich heute auch mit Cunning drüber gesprochen. By the way, jeder hat mindestens einen Kumpel, der Lars heißt, Grüße gehen raus, also jeder hat einen Lars in seinem Leben.
Aber nur einen?
Ja, na klar.
Einen,
so,
that's it.
Ja, bei mir auch so, Grüße gehen raus an Lars. Früher hat Basi jedes Wochenende bei mir gepennt, so eine Zeit lang. So gerade als wir unsere erste Band gegründet haben, so mit 12, 13 oder so, das war eine richtig geile Zeit. Da waren wir halt auch immer nur warme Cola saufen, Snacks fressen und halt so schrottige Horrorfilme auf Kabelkanal oder so gucken. Und ich hätte jetzt fast Tele 5 gesagt, aber Tele 5 gab es da schon gar nicht mehr, weil Tele 5 haben sich, halte ich fest, Real Talk, 1992, glaube ich, als deutsche Erstausstrahlung Terminator 2 gegönnt und konnten das mit den Werbeeinnahmen nicht recoupen, was sie dafür den Film rausgegeben haben. Für die Erstausstrahlung haben dann dicht gemacht. That's the decline of Tele 5.
Oh, sehr so, krass.
Einfach zu geil.
Ich habe gestern Terminator 1 geguckt.
Man hat den immer so überhaupt nicht auf dem Schirm.
Alter, der ist mega.
Aber natürlich nicht so gut wie 2. Das ist unmöglich, weil, pass auf. Ich glaube, wir haben das Thema schon mal gehabt. Wir sind beide der Meinung, dass Terminator 2 einer der besten Filme aller Zeiten ist. Und ich finde, 1 ist auch richtig gut, aber ich finde, dass er nicht ganz an 2 rankommt. Also wirklich bei aller Liebe. Es war ja bis viel lange der teuerste Film aller Zeiten auch.
Für mich ist, ich kann die Filme fast gar nicht vergleichen, weil die so grundsätzlich verschieden sind. Ne? Weil Terminator 2 ist halt so ein Hollywood-Blockbuster und Terminator 1 ist ein düsterer, dystopischer Science-Fiction-Film.
Heimatfilm,
ja. Und ich finde der, ich habe also gestern, es ist mir gestern noch mal aufgefallen, erstmal ist es ja so, dass der Film mit relativ wenig Geld gemacht worden ist, ne, Terminator 1. Und was mir sehr aufgefallen ist gestern, ist, wie viel geile, stylische Kameraperspektiven in dem Film sind. Also ich habe das Gefühl, dass die sich enorm viel eine Platte darüber gemacht haben, wie man mit wenig Mitteln irgendwie visuellen großen Impact irgendwie hinbekommt. Es mag jetzt natürlich auch so ein bisschen daran liegen, du kannst es natürlich heutzutage auf 4K in Ultra HD hochgerendert schauen und das sieht jetzt natürlich alles tipptopp aus und auf einem Röhrenfernseher in den frühen 90ern war das vielleicht eine andere Kiste so, aber ich finde den Film unfassbar geil und ich habe den auch schon so oft geguckt und jetzt eine Weile nicht und ich war gestern tatsächlich auch echt gefesselt nochmal so und ich habe mir danach sogar noch was rein, die Story zu dem Film reingezogen, irgendwie, so eine Stunden-Video auf YouTube über die, wie der Film gemacht wurde und so. Also schon geil.
Ist geil, gebe ich dir vollkommen recht, aber es war ja sowieso auch, also nochmal kurz, um auf Terminator 2 zurückzukommen, irgendwie eine sehr, sehr geile Zeit, weil so diese frühen 90er waren ein gutes Pflaster für das teuerste Doppelpunkt Klammer auf, Klammer zu, aller Zeiten. Das war ja halt auch so, Terminator 2 war der teuerste Film aller Zeiten, der aufwendigste Film, besten Special Effects und so. Und dann kurze Zeit später, ich glaube 93 oder 94 war das, glaube ich, oder fucking 95, ich weiß es gar nicht so, war dann auch Michael Jackson's Scream das teuerste Musikvideo aller Zeiten mit 7 Millionen Dollar damals. So, ne? Was natürlich heute wahrscheinlich ein Witz ist, ich weiß es nicht genau. Aber damals war das halt viel zu krass. Das war ja auch so, hatte auch so eine Science-Fiction-Optik und so. Das waren sowieso geil, diese geilen Anfang der 90er. Ich vermisse die Zeit ganz, ganz doll, weil es gab so viele Sachen, die halt einfach komplett neu waren. So, ne? Und kurz zurück zu den Snacks. bist du eher Typ Erdnussflips oder Chips?
Ich muss gestehen, also wenn ich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich zu den Chips tendieren. Ich muss aber gestehen, dass das nicht so mein Snack-Style ist.
Was denn dein Snack-Style? Außer Bocky. Sag es nochmal.
Bocky.
Oh man, life is good.
Ich muss sagen, einer meiner größten Snacks, nach denen ich echt süchtig werden könnte, habe ich aber jetzt auch sehr lange nicht gegessen. Kennst du diese kleinen Reispuffer aus dem asiatischen Supermarkt, die so scharf sind? Die sind so 2-Euro-Stück groß, sind der Oberknaller. Also das könnte ich ohne Ende essen. Ich mag auch tatsächlich Wasabi-Erbsen ganz gerne.
Ja, ist geil. Ist auf jeden Fall geil. Aber ich dachte eben, als du mit dem Reis ankamst und China-Laden und so, dachte ich, du sagst jetzt echt so Puffreis, was ich finde, was die ekligste Süßigkeit der Welt ist.
Oh ja, nee, das ist ekelhaft, ja.
Alter, kennst du diese Schokotaler, diese viereckigen Nippon?
Ja.
Die widerlichste Süßigkeit der Welt. Und es ist genauso wie Bad Religion, da gibt es nur eine Meinung. Versucht uns nicht zu überzeugen. Alter, gestern wieder diese Sache mit Bad Religion gesagt. Grüße gehen raus an Schnieders von der Firma Universal aus Berlin. Als er da, der war auch persönlich wütend, als er gehört hat, wie wir über Bad Religion gesprochen haben. Da haben wir uns echt was eingebrockt.
So. Ja, ja,
irgendwann werden wir uns wahrscheinlich mal bei denen entschuldigen müssen. Aber gut.
In Den Haag.
Ja, aber Puffreis zu Puffreis habe ich eine geile Geschichte. Den gibt's ja auch so, so in bunt, in so in so einer großen Tüte, so, weißt du? Wo du dich immer fragst, Alter, welcher kaputte Mensch kauft sich das als Süßigkeit, krapscht seine letzte D-Mark zusammen und kauft sich genau diese Süßigkeit. Kann ich dir sagen, 1994 im Schwimmbad, ich war immer so ein Schwimmbadtyp. Freibad, da gibt's ja weniger harte Währungen, außer Pommes frites und Arschbomben. Ich war in beiden ziemlich gut und Slayer-T-Shirts gehören da auch absolut hin. Und der größte Gangbanger aus meiner Klasse damals, ne, der hatte das Slayer-Wehrmacht-T-Shirt. So, ne, okay. Das fanden wir natürlich alle mega krass. Ne? Kannst du jetzt in Deutschland nicht unbedingt so mega rocken. Und von so einem 12-Jährigen fanden die Lehrer das auch richtig scheiße. Der hat das von seinem großen Bruder gekriegt. Der hat aber auch von seinem großen Bruder mal die Gasknarre mit zur Schule gebracht. So, weißt du? Und der Typ war auf jeden Fall richtig kaputt. So. Und der hatte das Slayer-Wehrmacht-Shirt. Egal, ich schweife ab. Waren wir natürlich alle sauneidisch drauf. So. Und da war so ein Mädchen in Buzzy verknallt und die hat ihm dann so als Avance quasi, um ihn gnädig zu stimmen oder um ihn von ihr zu überzeugen, hat sie ihm so eine angefressene halbe Tüte von diesem bunten Puffreis in die Schuhe gesteckt, in seine BK, in seine British Knights. Und er saß dann weiter weg und hat sie ihm so zugewunken, als er diesen Puffreis aus den Schuhen genommen hat und sagte, wer hat mir die denn in die Schuhe gesteckt? Und dann saß sie da, eine wirklich schöne Frau, also ein schönes Mädchen, ein schönes Kind, soweit müssen wir, glaube ich, mittlerweile gehen, mit genügend Abstand. Und dann war klar, die ist in Basi verknallt und ich war höchstgradig neidisch, aber habe mich auch für ihn gefreut. Problem, sie war die kleine Schwester vom größten Gangbanger aus dem ganzen Schwimmbad und so vom Prolo-Thorsten, Alter. Thorsten hatte schon Bart, Alter.
Oha.
Und der war nochmal ein ganz anderes. Der hat ständig ein Brett vom Zehner gezogen, Alter. Er kannte nichts, Alter. Dem war nichts heilig, dem Typen, so wirklich.
Torte.
Stangenweise Zigaretten geraucht. Thorsten, Alter, richtig? Was der wohl heute macht, ich will es gar nicht wissen. 100 pro Knast oder tot. Also wirklich, schwör ich Stein und Bein. Aber es war eine geile Zeit, ich vermisse es nicht. Und ich gehe in dieses Schwimmbad, Basi und ich gehen da immer noch ins Stadion Bad Bremen. Und die Leute kennen uns nicht mehr, aber früher waren wir Legenden.
Früher waren wir noch, wir waren mal Stars.
Wir waren mal Stars, Alter, auf jeden Fall. Der war das Torch, ne?
Richtig, ja.
Gar nicht mal so ein geiler Song. Da war Torch schon so ein bisschen bemitleidenswert.
Nein, ich fand Torch, die Platte ist der Oberknaller, Blauer Samt ist fett.
Ja, ich weiß, dass du auf die Platte stehst. Das Problem ist, einen Song rauszubringen, der heißt Wir waren mal Stars, wo du dir so ein Ei pelst auf wie früher, wie True School und was für ein Real Keeper du warst. Wenn es schon mega krasse, neue, gefährliche, freshe Sachen gibt, finde ich das Timing so ein bisschen schwierig. Weil das war ja so wirklich zur selben Zeit, als schon so West-Berlin Maskulin und die ersten Savage-Sachen und so kamen. Da fand ich, war das so ein bisschen noch so ein letzter Versuch, so ganz klar zu machen, hey, wir sind real und ihr seid alles nur Spinner so. Und ich finde, dass der Song wäre ein paar Jahre später irgendwie besser gekommen, aber das ist Geschmackssache.
Ich muss ihn mir nochmal, ich habe es jetzt lange nicht gehört, die ganze Platte habe ich lange nicht gehört, aber müsste ich mal wieder machen. Mir kam der Song immer so vor, als wenn er eher relativ selbstironisch war. Das war auf jeden Fall mein Eindruck.
Du hast wahrscheinlich nicht ganz unrecht, also der Tenor der Songs war schon so ein bisschen so von wegen, hey, ey, auch wenn ihr das längst nicht mehr peilt, so, wir sind jetzt zwar abgemeldet, aber wenigstens haben wir unsere Erinnerungen so, ne?
Mhm. Ja, ich glaube, der war schon. Ich glaube nicht, dass der Song so, ja, wie soll ich sagen, so beleidigt war. War nicht mein Eindruck. Aber who knows?
Nein, beleidigt auf jeden Fall nicht. Aber ich fand, also sagen wir mal so, es war zu der Zeit. Mir hat diese Platte nie viel bedeutet. Aber du hast das ja schon mal ausgeführt, dass du großer. Da warst du auch Curse-Fan?
Curse fand ich schwierig. Curse fand ich hatte gute Momente, aber der war natürlich.
Die 10 Rap-Gesetze. Yo.
Ja, das natürlich.
Ich bin draußen. Curse.
Ganz schlimm.
Die 10 Rap-Gesetze. Der Song ist natürlich nicht schlecht, also der Titel, die 10 Rap-Gesetze, ich wünschte, ich würde auf der nächsten Manta-Platte bringen wir einen rein.
Die 10 Metal-Gesetze.
Die 11 Rap-Gesetze. Ah. Alter, Sonderfolge, Gear of the Dark, die 10 Metal-Gesetze, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Ich sage, die Folge ist, halte ich fest, gesetzt.
Gesetzt, okay, die 10 Metal, ja, machen wir. Vor allem die Metal-Cops, ne? Die haben natürlich schon früh angefangen. Ja,
meine erste Band, hello. Ja. Wer kennt sie nicht? Wir müssen jetzt posthum nochmal T-Shirts rausbringen. Ja, Curse.
Müssen wir machen. Curse fand ich schwierig. Der hatte so, ist so ein bisschen wie Falafel, ja? Zwischen absolut scheiße und ziemlich, ziemlich geil war so ein bisschen alles dabei. Er war natürlich oft so ein bisschen in seinen melancholischeren Songs war das immer so ein ganz schmaler Grat zwischen so, ja, coole Lyrik oder total peinlich.
Hochnotpeinlich.
Ja, genau, das war so ein ganz schmaler Grat bei dem irgendwie so. Fand ich ihn ganz, ganz gut, wenn ich mich so erinnere. Ich fand auf jeden Fall so ein paar Sachen von dem gut, aber ich habe auch nie so gut, dass ich mir ein Album gekauft hätte. So viel kann ich sagen.
Ich möchte trotzdem nochmal auf die Snack-Situation zurückkommen.
Ja.
Denn ich möchte eigentlich eine Anekdote anbringen. Und zwar, hast du in Portland, hast du da ein Lidl oder ein Aldi?
Nein, wir hatten in Tampa ein Aldi.
Weil wir haben in Gainesville auch ein Aldi und bei meinen Schwiegereltern in South Carolina gibt es ein Lidl. Und Lidl ist aus irgendeinem komischen Grund da so mega der Gourmet-Laden.
Mhm.
Wo es die geilsten Sachen gibt, trotzdem alles erschwinglich oder so, aber wirklich gutes Geschäft. Und Aldi in Florida, ich schwöre Stein und Bein, genauso wie man es aus Deutschland kennt. 6 Kassen, eine besetzt, die Schlange 85 Meter lang, keiner gibt einen Fick. Es ist so, weißt du, so alle unterirdische Laune, nur so pickelige Teenager wie aus so einem Simpsons-Comic oder so sitzen an der Kasse. So, es gibt keine Plastiktüten und so, es ist, oder Papiertüten, sondern man muss halt immer wie beim deutschen Aldi alles immer in so alten Kartons mit nach Hause schleppen und so, es ist einfach wunderschön.
So wie so ein Känguru ins T-Shirt wickeln.
Ja, ja, ganz genau. Genau. Es gibt natürlich Aldi-Tüten so, aber irgendwie ist das alles immer so ein bisschen fischig. Ich gehe da natürlich trotzdem total viel einkaufen, weil ich stehe einfach total auf Sonderangebote. Das ist so mein Lifestyle. Und es fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause an. Und,
das Aldi in Tampa war gut, muss ich sagen. Das Aldi in Tampa war sauber.
Sagst du das Aldi? Das heißt der Aldi, oder? Der Aldi-Markt?
Ja, okay. Die Aldi.
Ja, hat heute wieder die Diskussion gehabt, da wirst du jetzt auch die Hände über den Kopf schlagen. Cunning und ich saßen heute bei, ab und zu muss ich das haben, einfach weil das Leben gut ist und da muss man sich manchmal dran erinnern und dann gehe ich und das wird für dich ja natürlich wunden als Ex-Azubi bei dem Satanskonzern. Mhm. Ich gehe hier in Bremen zu Karstadt, da wo du deine Lehre abgebrochen hast, in Berlin natürlich,
ja.
Und gehe in die Kantine. Und guck mir Rentner an und esse ein Stück Kirschkuchen und trinke einen Tee und eine Pepsi. Und da haben wir heute auch drüber diskutiert, dass das bei uns in Bremen total normal war, dass es heißt der Bong. Aber alle anderen sagen natürlich die Bong.
Ja, der Bong habe ich noch nie gehört.
Ja, es klingt jetzt komisch so, aber für uns war das total normal. Das ist der Bong, Alter. Gib mir den Bong. Alter, hast du gesehen, wie er den Bong gerissen hat? Alter, er hat den Bong so mies gelb gezogen, sich die ganze Stange in den Hals gestellt. Stopf den Bong, gib den Bong her.
Nee.
Naja, die Bong.
Ihm seine Bong. Naja, ich weiß noch, als ich damals meine Ausbildung abgebrochen habe und in Spandau rumgegangen habe, da habe ich mal vor einer Probe einen Kopf gezogen, irgendwie aus so einer riesen blauen Bong. Und es ging direkt gar nichts mehr, ne? Also ich habe überhaupt nichts ausgehalten. Es war direkt, als würde ich alles in Zeitlupe spielen. Also, not for me, Alter.
Ich war ja nun auch echt leidenschaftlicher Kiffer, so, ne? Aber ich war auch eher so, ey, ich habe einen Flutschkopf mir gegönnt aus der Bong. Aus dem Bong, meine ich. Ja. Und war dann halt auch für 3-4 Stunden völlig platt.
Genau.
So, ne? Also, ich hatte jetzt nie so eine mega hohes Toleranzlevel. Mhm. Und bei mir auch so meine ganzen Kumpels in der Oberstufe beim Abi war total normal. Die haben alle den ersten Kopf schon vor der Schule zu Hause im Kinderzimmer geschält. Wirklich, also nahezu alle. Und wir hatten halt auch das Konzept. Es gab einen Bong im Spind. Wir hatten wie bei so Ami-Schulen so Spins in der Schule. Geil. So. Ja, ich hatte keinen, weil dafür musste man Geld bezahlen. So. Aber ich glaube, Malte hatte den und da stand halt auch immer der Bong drin. Die Bong meine ich natürlich. Und wir hatten 7 Tage, 7 Köpfe.
Okay. Ne,
bekannt nach der RTL-Show, jeder muss immer für alle Leute pro Tag einmal schmeißen. So, du bist halt einmal dran, dann musst du für alle einen Kopf aufstellen, deswegen 7 Tage, 7 Köpfe. So, klar, theoretisch musst du jetzt Samstag und Sonntag runterrechnen, so, aber jeder musste dann halt für die Gang immer einen Kopf pro Nase aufstellen. 7 Tage, 7 Köpfe. Geiles Konzept.
Verstehe.
Ja. Das ging dann nahtlos über in etwa Faxehände, so, ne? Irgendwann, wir waren saufende Kiffer und irgendwann waren wir kiffende Säufer und dann waren wir nur noch Säufer.
Sehr gut. Ey, weißt du was? Ich weiß nicht warum, aber ich muss weiter die ganze Zeit über Bad Religion nachdenken. Ich habe vor ein paar Tagen ein Foto von einem Kumpel gesehen, der macht immer so Fotos alle paar Tage von den Platten, die er gerade hört und stellt die so in sein Regal, ja? Und dann natürlich...
Habe ich schon das ein oder andere Mal gesehen bei Instagram, so ein Foto.
Jedenfalls schreiben dann oft Leute drunter, welche von den Platten sie auch haben oder ey, das ist bla bla bla. Und irgendjemand schrieb so, schrob so drunter.
Schrub, ja.
Schrab, ja, das... meinte nur so von den neuen Platten, er meinte so, ja, eine davon ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Und was war's? Die Suffer von Bad Religion. Und mir sind schon wieder die Augen aus dem Kopf gerollt. Ey, müssen wir eine Kultklopper-Folge zu Suffer von Bad Religion machen?
Simon,
oder
weißt du
machen
was?
Wir uns dann nur noch fein, werden wir dann zum Abschuss freigegeben.
Weißt du was, ich finde die Idee eigentlich ganz geil.
Ja.
Weil, ey, wäre es nicht total geil, wenn das Outcome dieser Folge war, wir hatten recht, Alter, und ihr seid alle Spinner und die Band ist einfach völlig, völlig überbewertet. Oder wir liegen uns nachher weinend in den Armen und sagen, Alter, wir hatten Unrecht. Aber ich finde die Idee eigentlich geil. Denn uns soll keiner nachsagen, dass wir nicht dahin gehen, wo es weh tut. Das ist knallharter Investigativjournalismus, den hier von Gear of the Dark geboten kriegt. Und zwar seit Tag 1. Wir sind quasi die Günther Wallraffs, wenn es um Platten geht. Und mit unserem Format Kultklopper wollen wir dahin gehen, wo es weh tut. Also verlasst euch drauf. Suffer Bad Religion. It's fucking on.
Auf jeden Fall. Ich denke auch.
Super.
Ey, auf jeden Fall. Vor allem der Punkt ist ja auch der, man kann wirklich uns nicht vorwerfen, dass wir nicht das Feedback, was
Geile
wir so
Typen
bekommen,
sind.
Ja, das sowieso, aber auch das Feedback, was wir so bekommen, dass das nicht auch in unseren Köpfen rumschwirrt. Offensichtlich seit Wochen. Ist Bad Religion so ein Thema für uns, ne? Da haben wir einmal die Wahrheit gesagt.
Da haben wir uns einmal dazu hinreißen lassen, hier die mutige Wahrheit auszusprechen. Ja, und das ist der Dank des Pöbels, ja, dass man hier direkt an der Straße angespuckt wird, weil man Schlaumeier-Punk doof findet. Ja, gut, aber wir werden sehen. Wir werden der Sache jetzt kategorisch auf den Grund gehen.
Das machen wir. Es wird unsere Hausaufgabe, die Suffer von Bad Religion zu hören. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich denke.
Nee, das kriegen wir schon
kriegen
hin.
Wir hin ja.
So, aber dann kriegen wir es schon hin. Geil wär's, wenn wir der Sache so auf den Grund gehen und halt so ganz viele Sachen ans Tageslicht befördern, die Leute gar nicht wussten. So, ne? Also, dass wir in Zukunft so halt so eine Bad Religion. Also, hey, wir sind zwar keine Fans, aber das ist die journalistische Bad Religion Instanz für Deutschland, Simon und Hanno. Also, wenn ihr Bad Religion Fragen habt, dann müsst ihr halt Simon fragen. Das würde mir gut gefallen. So einfach als Satz, den ich so aufschnapp irgendwo.
Ja.
Der hasst die Band, aber er kennt alles, der weiß Bescheid. Ja.
Er ist quasi mega Nicht-Fan, aber er weiß alles. Wahrscheinlich finden wir raus, dass die Typen totale Langweiler sind, dass die gerade nichts Besseres zu tun hatten, als Musik zu machen, aber auch nur mäßig motiviert und dann sind sie auf einer Bananenschale ausgerutscht und hatten Erfolg.
Ja, es gibt so viele Bands und ich will überhaupt nicht sagen, nicht durchdrehen, Leute, jetzt alle cool bleiben, durch die Nase atmen. Ich will nicht sagen, dass das scheiß Bands sind, Gott bewahre. Aber es gibt so einfach so ein paar Bands, wo es nicht erlaubt ist, was Negatives drüber zu sagen. Ja. Wie zum Beispiel auch Fugazi und Minor Threat. Mhm. So, ich glaube, da gibst du mir komplett recht.
Ja,
oder?
Fugazi, habe ich das gleiche Problem, Minor Threat, Hit or Miss.
Fugazi gefällt dir nicht? Ich bin großer Fugazi-Fan tatsächlich. Würden viele von mir nicht erwarten, aber Alter, mit eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe, waren 1999 Schlachthof Bremen Fugazi, Alter. Das war so eine absolute Messe, Alter. Und ich finde, die haben wirklich, ich mag dieses Experimentelle nicht, dieses Verfrickelte und so. Deswegen habe ich ja auch mein Leben lang, oh jetzt kommt, oh. Ich habe mein Leben lang At The Drive-In gehasst und ich hasse sie auch weiterhin. Und Ja, ich habe es gesagt und ich stehe,
hier kommt der nächste. Die nächste Schelle wartet schon.
Ja, aber das ist so eine Band. Alter, ich habe es nie fucking kapiert, warum diese Leute diese Band so geil finden. Also ich fand die Mucke immer höchstgradig nervig. Wie hieß die Hitsingle noch? Die erste, die so in den Mainstream, One-Armed Scissors oder irgendwie sowas? So. Sag mir bitte, Simon, was peile ich daran nicht? Was ist daran so geil, was ich nicht verstehe?
Keine Ahnung. Der Song ist...
Scheiß auf den Song, ich rede über die Band.
Über die Band. Also ich finde die tatsächlich relativ gut, aber ich bin auch kein Fan. Also für mich ist so ein Casual Listen, was ich alle 5 Jahre mal auflege und dann auch ganz wohlwollend mir anhöre. Aber ja,
Ich werde auch die Platte nochmal rauskramen und auflegen, hiermit versprochen. Aber ich glaube, das kam raus, als ich 17 war, glaube ich, oder 18. Und ein ganz großer Punkt war natürlich, dass es dich total genervt hat. Du hattest schon relativ ausgeprägten Musikgeschmack und so. Und auf jeden Fall war das so eine Konsensband. Und wenn du so alt bist und dir total auf dich selber was einbildest, aber eigentlich total in deinem ganzen Menschsein noch total fragil und formbar bist, so, ne, dann ist natürlich, sind so Konsensbands, gehen die dann immer ganz, ganz schnell total auf die Eier. Und das war halt so ein Ding, wenn, das Thema hatten wir neulich auch schon, so, das ist natürlich auch so ein bisschen Gatekeeping-mäßig, aber wenn die letzten Larrys aus deinem Jahrgang oder auf deiner Schule ankommen, Alter, The Drive-In ist ja wohl das Allergeilste, ja, hau ab, Alter.
Hau ab,
kannst du deinen, ja, hau ab, Rolf, kannst du deinen Jens, kannst du Sören und Malte, da machen wir uns, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich jetzt, irgendjemand heißt jetzt wieder Sören oder Malte, ey, ja. Alles cool, Leute, einer von meinem 7-Tage-7-Köpfe-Team war Malte, alles gut.
Und du heißt ja auch Hanno, von daher.
Genau.
Ja.
Aber Hanno ist schon ein geiler Name, das muss man sagen. Also ich finde den gut. Naja, wie dem auch sei. Ja, also jetzt sind wir schon wieder knietief hier im gefährlichen Sumpf von über Platten reden. Aber das fiel mir nur so ein. Also sag auf keinen Fall was gegen Minor Threat und sag auf keinen Fall was gegen Fugazi. So, das ist Konsens.
Ja, das sind auch so Konsensbands, ja. Nee, ich muss gestehen, ich finde Fugazi ist mir so ein bisschen, finde ich, spröde irgendwie. Kein Plan. Ist nicht so mein Vibe, holt mich nicht ab. Fehlt mir ein bisschen, ist so ein bisschen low.
Wundert mich
ja,
so ein bisschen.
Ja, echt. Mich auch, ich hab's auch oft versucht. Ich hab's tatsächlich relativ oft versucht und bin einfach nicht so rangekommen. Ich weiß auch nicht.
Das ist immer interessant, ich kenne das auch mit manchen Bands. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ad hoc ein Beispiel sagen kann, aber ich kann mich ja auch erinnern, dass ich oft versucht habe, Bands geil zu finden, weil ich die irgendwie gut finden wollte und es klappt nicht. Und irgendwann muss man dann auch ehrlich zu sich selber sein.
Absolut.
Manche Sachen gehen einfach nicht.
Mir ist es so gegangen bei der Band Uniform aus New York, also relativ neue Banden, die machen so, ich nenne es jetzt mal, es ist so Hardcore-Punk mit so Industrial-Elementen auf Platte. Ja, klingt jetzt erstmal cool. Und dann habe ich die damals live gesehen, in Orlando mit Drap Majesty und ja, es war irgendwie so, aus irgendeinem Grund sind live diese Industrial-Elemente nicht rübergekommen. Also ich weiß nicht, ob die entweder das überhaupt nicht, ob die Sachen überhaupt hörbar waren und nur scheiße gemixt, aber es klang dann auf einmal nur noch wie ganz primitiver, und ich meine es ist nicht im Positiven, es klang so wie ganz stumpfer, billig gespielter Punkrock, weil natürlich die Drums sehr stoisch sind und das funktioniert, wenn du Industrial-Unterbau hast, ja, irgendwie. Aber wenn das weg ist und du hast dann nur noch so eine Voll-Auto-Drums irgendwie, also es war so live total enttäuschend. Ich sag's nur ungern, Mike, der bei uns Drums live gespielt hat bei Nightmare 2019, der ist jetzt deren Live-Drummer. Ich habe die auch seit 1000 Jahren nicht live gesehen. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Aber ich wollte die Band wirklich richtig geil finden und fand's dann live so krass öde einfach.
Ich erinnere mich an ein Beispiel. Tatsächlich.
Na.
Und zwar, als ich 14 Jahre alt war, hatten alle coolen Typen Sick of It All Shirt und somit habe ich mir einfach blind eine Sick of It All Platte gekauft und ich habe es wirklich echt ewig, wie heißt die Platte? Take a Look Around oder Just Look Around oder irgendwie so?
Ja, das ich glaube Just wissen. Look Around, ja.
Just Look It All, 92 glaube ich kam die raus oder so, wenn ich mich nicht täusche. Und ich wollte die total geil finden und ich habe die jetzt neulich nochmal gehört und fand die dann eigentlich sogar ziemlich gut, so, also viel besser. Aber das ist mir als Jugendlicher einfach nicht geglückt, Hardcore-Mucke, so klassische New York-Hardcore-Sound, so, ne?
Ja.
Ist mir einfach nicht geglückt, das gut zu finden. Es sollte nicht sein.
Ja, bei Sick of It All ist auch so eine Band, wo ich gemischte Gefühle, aber die haben natürlich schon so ein paar Hits wie Scratch the Surface, das ist natürlich ein Übersong. Ich überlege gerade, auf welcher Platte war der drauf? Auf der ebenso betitelten Platte wahrscheinlich.
Aber von der Just Look Around, ich hoffe, ich sag's jetzt nicht falsch, aber
nee, ist richtig.
Das Intro ist geil. So, ne? Da ist ja dieses welcher Skandal? Irgendwie so ein Ami-Skandal. Irgendjemand wird da halt die ganze Zeit, ich glaube, Reagan irgendwie ist ja so ein Sample oder so. Mhm. Es ist auf jeden Fall total geil. So, also jetzt so im Nachhinein finde ich, hört man der Platte auch an, dass die von 92 ist und das macht sie ziemlich, ziemlich geil. So.
Was mir noch einfällt, wo du gerade bei so Skandal oder irgendwas bist, Sick of It All, auf irgendeiner späteren Platte hatten die mal einen Song, der hieß The District und da lief damals das Musikvideo bei Viva 2 oft. Und in diesem Video, ich müsste gleich mal gucken, von wann die Platte war, aber in diesem Video ist das World Trade Center gefallen und es war noch vorm, das ist so im Boden versunken in so Getöse.
Oh wow.
Ja, und es war noch vor, jetzt muss ich echt mal nachgucken, wann kam die, wie hieß die Platte? Yours Truly hieß die Platte und die kam raus 2000. Ja, und in dem Video The District fällt das World Trade Center. Beide Türme fallen so synchron. Ziemlich
wenn cool. Da mal nicht wieder was im Busch war.
Im Busch.
Busch, du verstehst, was ich meine. Guck mich nicht an, guck auf den Boden, geh weiter. Auf jeden Fall.
Ja, ey.
Hatten Sick of It All nicht auch dieses eine Kultvideo, wo diese ganzen verschiedenen Hardcore-Tanzstile irgendwie so persifliert oder so gezeigt wurden? In the Underground, where image doesn't mean a thing oder irgendwie sowas. Naja, ich weiß es nicht. Das ist jetzt bestimmt wieder gefährliches Halbwissen und ich wollte, dass der Hardcore-Experte Simon das auflöst, hat er nicht gemacht.
Ja, Pech.
Ach, vielleicht zum nächsten Mal. Simon, wir sabbeln uns hier wieder fest. Ja, am Apparat waren wir jetzt wieder, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Am Apparat.
Am Slapparat.
Am Slapparat, haben über Snacks gesprochen und alles andere, was so zählt, Pläne für die Zukunft gemacht. Jetzt wisst ihr mal, wie wir unsere Redaktionssitzungen, die wir doch sehr regelmäßig haben, mehrmals die Woche so ablaufen. Einfach mal, einfach zuhören. So würde es sich auch anhören, so und nicht anders, wenn ihr Mäuschen spielen würdet und bei uns in den Büros sitzt oder mit uns an der Tankstelle steht und ein schönes Faxe trinkt und eine Bocki esst. Ja. Simon, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich danke dir für deine Zeit.
Wünsche ich dir auch, Hanno. Lass dir gut gehen.
Ja, tschüss.
Ciao, ciao.
They serve one master. That is destruction.